Hey, super. Nochmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Wir sind eine Kirche an drei Standorten, Erlangen, Ansbach, Nürnberg. Komm, wir geben uns mal gegenseitig einen riesen Applaus. So cool, dass wir in verschiedenen Städten, verschiedenen Locations gemeinsam Gottesdienst feiern. Ich steig direkt ein in unsere Predigtserie. Ich nehme uns mal ein bisschen mit, was uns diese Wochen beschäftigt, schon seit einigen Wochen. Wir reden über die Abschiedsworte Jesu. So die letzten Worte, die er gesprochen hat, bevor er ans Kreuz ging, bevor er starb. Und das finden wir im Johannesevangelium in 5 Kapiteln insgesamt. Kapitel 13 bis 17 spricht Jesus darüber. Und er macht es im Kreis seiner Engsten, seiner Jünger. Es beginnt in einem Raum in Jerusalem. Dort wäscht er ihnen die Füße. Sie nehmen das Abendmahl zusammen. Und dann gehen sie in den Garten Gethsemane. Und für all die, die vielleicht die ersten zwei Teile noch nicht gehört haben, heute ist der dritte Teil, einfach nochmal kurz Recap. Erster Teil, Kapitel 13, ging es darum, Jesus wäscht mir die Füße. Ja, wer war da dabei? Wer hat das gehört, gesehen? Jesus wäscht mir die Füße. Wir haben darüber gelernt, was echte Demut heißt. Ja, und das Vorbild von Jesus. So wie er uns geliebt und gedient hat, sollen wir einander dienen und sollen uns gegenseitig lieben. Und dann Kapitel 14, Teil 2, war das so das Thema. Jesus zeigt dir den Vater. Jesus sagt, hey, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und in mir lernt ihr Gott, den Vater, kennen. Ihr dürft dem Vater vertrauen, denn er sorgt für euch. Darüber haben wir gesprochen. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater, der Weg zum ewigen Leben. Und hier schlage ich die Brücke, Kapitel 15. Jesus sagt nicht nur, ich bin der Weg, sondern er weiß, er hat einen Weg vor sich, den Weg zum Kreuz. Und er macht sich jetzt mit seinen Jüngern auf diesen Weg zum Garten Gethsemane. Johannes 14, Vers 31 sagt er, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Steht auf und lasst uns fortgehen. Das heißt, alles weitere, was wir in der Bibel jetzt lesen über die Abschiedsworte, es passiert im Laufen. Es passiert unterwegs, während sie unterwegs sind. Und wir wissen auch so, hey, wenn jemand kurz vor seinem Tod ist, er weiß, dass er stirbt, dann sind die letzten Worte ganz bedeutend, ganz besonders. Ja, da legt jemand nochmal so richtig sein Herz rein, seine Anliegen, so wie so ein Testament. Und deswegen, auch hier, Jesus spricht in diesen 5 Kapiteln über sehr wichtige und zentrale Dinge. Er sagt jetzt, Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Was Jesus jetzt ausführt, während sie unterwegs sind und während sie reden, ist dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Und es mag einigen von uns vertraut sein. Ja, vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht auch schon mal eine Predigt darüber gehört oder selber gelesen. Es ist sehr, sehr anschaulich, dieses Bild, sehr eingängig. Es ist auf den ersten Blick total simpel und leicht verständlich. Aber wenn wir eine Stufe tiefer gehen, wenn wir reinschauen, hey, was steckt da eigentlich drin, dann sehen wir, hey, das hat es richtig in sich. Da ist so viel Tiefe drin, da ist so viel an reichen Wahrheiten drin, ist so gehaltvoll, es hat es in sich und es ist grundlegend für unser Leben als Christen. Dieses Bild ist grundlegend dafür, welche Lebensqualität du hast und was dein Leben bewirkt, was am Ende daraus entsteht, sag ich mal so. Weil das Bild kommt vom Ende her, es nimmt das Ende in den Blick und es stellt die Frage, was bewirkt mein Leben? Ja, was kommt aus meinem Leben hervor? Und das sind Fragen, die wir uns stellen sollten. Viele stellen sich diese Fragen, aber man sollte sie sich auch stellen. Und deswegen grundlegend für alle von uns relevant, für in Erlangen genauso, in Ansbach, in Nürnberg. Und ich, damit wir es besser verstehen, habe ich mal so einen Weinstock mitgebracht. Ja, so habe ich mal so eine Illustration mitgebracht, ein echter Weinstock, damit wir das besser einordnen können, besser verstehen. Ich glaube, das hilft uns. Den habe ich nicht selbst gezüchtet. Den habe ich auch nicht selbst gezogen. Der ist gekauft. Aber er ist echt. Er ist absolut echt. So. Und die Trauben da dran sind auch echt, auch wenn sie nicht daran gewachsen sind. Ja, also der fällt schon fast um. Ich habe die Trauben selber dran gehängt. Ist noch ein bisschen früh dafür, für diese Pflanze oder zumindest in der Jahreszeit jetzt. Aber die Trauben sind echt, ja, die schmecken auch gut. Und ich fange jetzt an, mit uns zu lesen. Johannes 15, Vers 1 bis 6. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Das ist jetzt so der Einstieg, es gibt uns einen guten Überblick, da ist das meiste schon gesagt, in diesen Versen steckt das meiste drin, wir lesen gleich noch ein bisschen weiter, aber ich möchte uns helfen, dieses Bild zu verstehen und mal zuordnen, die verschiedenen Bestandteile für uns, was sie bedeuten, wer damit gemeint ist. Jesus beginnt, er sagt, Gott der Vater ist der Weingärtner, man könnte auch sagen der Weinbauer oder der Winzer und er hat mich, Jesus, gepflanzt als Weinstock, also der Weinstock ist Jesus. Der Weinstock übrigens, für die, die es interessiert, der geht bis hierhin und dann beginnen die Reben. Ich habe mir das gestern nochmal genau erklären lassen. Dann beginnen die Reben. Die Reben sind quasi die Triebe, die Austriebe, die Seitentriebe, so wie beim Baumstamm die Äste. Und die Reben stehen für uns Christen. Jeder Christ ist eine Rebe am Weinstock. Und dann sehen wir die Trauben, das ist die Frucht. Darüber reden wir gleich noch, was das bedeutet. Und jetzt springen wir ein paar Verse voraus. Vers 16, das ist unser Ausgangspunkt. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Ich habe euch dazu bestimmt. Alle sagen mal bestimmt. Bestimmt. Hey, unser Leben, sagt Jesus, soll fruchtbar sein. Dazu sind wir bestimmt. Das Bild kommt häufig in der Bibel vor. Häufig wird gesagt, hey, wir sollen fruchtbar sein, in verschiedenen Variationen. Aber das kommt oft vor und das ist so die erste Wahrheit, die ich uns einpflanzen möchte heute. Ich bleib mal in dieser Bildersprache drin, in dieser Metaphorik. Ich möchte uns ein paar Wahrheiten einpflanzen, die Jesus sagt und nicht nur in unseren Kopf, sondern in unser Herz, damit das wirklich sich auswirken, umsetzen kann, damit es wirklich in Aktion kommt. Die erste Wahrheit heute ist, deine göttliche Bestimmung ist es, Frucht zu tragen. Deine göttliche Bestimmung ist es, Frucht zu tragen. Ja, es ist etwas, was Gott sich ausgedacht hat über dein Leben. Wir in der Ecclesia Church, wir sagen dazu, du bist dazu geschaffen, einen Unterschied zu machen. Ja, alle, die schon mal bei Next Steps waren, die haben das gehört oder die schon ein bisschen bei uns dabei sind in der Kirche. Man kann auch dazu sagen, hey, dein Leben soll etwas Positives bewirken. Andere sollen einen Nutzen von deinem Leben haben. Es soll schmackhaft sein. Und jetzt seht ihr, dass die Traube auch wirklich echt ist. Mmh. Ohne Kerne. Mmh. Und wir schauen uns mal an, was bedeutet denn diese Frucht? Was ist damit gemeint? Hat verschiedene Facetten, verschiedene Aspekte. Zum einen, manche denken vielleicht gleich an die Geistesfrucht. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, wer weiß es, was noch? Besonnenheit, Selbstbeherrschung, genau, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das sind so positive Charaktereigenschaften ist damit gemeint. Gott möchte in uns positive Charaktereigenschaften entwickeln. Ja, in verschiedener Hinsicht. Hier ist von verschiedenen Aspekten dieser Frucht die Rede, ja, verschiedenen Charaktereigenschaften. Aber es ist dieselbe Frucht, es ist eine dieselbe Frucht und sie bewirkt der Heilige Geist. Das ist auf jeden Fall damit gemeint. Aber auch noch andere Dinge. Die Frucht bedeutet auch, dass geistliches Leben in dir gefördert wird. Aber nicht nur in dir, sondern auch in anderen. Durch dich in anderen. Geistiges Leben, was bedeutet geistiges Leben? Es bedeutet Beziehung zu Gott. Es bedeutet Glaube. Es bedeutet, mit Gott zu sein, ihn zu lieben, ja, ihm zu vertrauen, auf ihn zu hören. Das bedeutet geistiges Leben. Und das ist eine Form von Frucht. Und die eigentlichste Frucht ist, wenn neues Leben entsteht. Wenn Früchte oder Pflanzen sich reproduzieren. Wenn Menschen zu Jesus kommen. Wenn Menschen jünger werden, ja, es steht am Anfang der Bibel, seid fruchtbar und mehret euch. Und das ist nicht nur biologisch gemeint, ja, wir hatten heute Kindersegnung. Es ist nicht nur Kindersegen, sondern auch geistlich gemeint. Jesus sagt, Machet zu Jüngern alle Völker, der Missionsauftrag. Und wenn ein Mensch jünger wird und in der Nachfolge wächst und Schritt für Schritt geht, dann ist das Frucht, Jüngerschaft. Das soll aus unserem Leben passieren, diese verschiedenen Facetten. Und die Initiative kommt von Gott, nicht von uns. Ja, es ist die göttliche Bestimmung. Es hat sich kein Mensch ausgedacht, auch du nicht. Nein, Gott hat sich das ausgedacht. Es ist sein Plan, es ist sein Wille. Manchmal kann uns der Begriff Bekehrung, den wir so in unseren Kreisen haben, der kann uns irreführen. Weil Bekehrung, da liegt so die Betonung auf, ich habe mich bekehrt. Ich bin umgekehrt. Ich habe mich für Jesus entschieden. Nein, nein, er hat sich für dich entschieden. Er hat Ja gesagt zu dir. Du hast nur eingewilligt, aber der Schwerpunkt liegt bei ihm. Und er ist es auch, der dir Bestimmung gibt. Ist das nicht cool? Hey, der Schöpfer des Universums, er hat mich gerufen, ihm nachzufolgen, sein Kind zu sein. Und er hat mich berufen, Frucht zu tragen. Herrlich, oder? Und dazu brauchst du ein inneres Ja. Dazu musst du Ja sagen, dazu später mehr. Aber wie entsteht Frucht in unserem Leben? So die Frage, die ich mir gestellt habe und ja, die sich viele stellen. Wie entsteht denn diese Frucht? Jesus erklärt das, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist die zweite geistliche Wahrheit, die ich heute einpflanzen möchte. Frucht entsteht ganz natürlich, wenn ich mit Jesus verbunden bleibe. Ganz natürlich und ganz organisch, ja. Es geht eigentlich gar nicht anders. Es ist das Natürlichste der Welt, dass Frucht entsteht, wenn sie dran ist. Ich habe keinen grünen Daumen, meine Frau auch nicht, aber das Prinzip verstehe selbst ich. Ja, so mein fünfjähriger Sohn Samuel, der kommt diese Woche auch zu mir und sagt, hey Papa, weißt du, wie Löwenzahn wächst? Hat er in dem Kindergarten gelernt diese Woche. Sag ich, erzähl's mir, Sohn. Was braucht Löwenzahn? Sagt er, Sonnenlicht, Erde und Wasser. Ja, ganz, ganz simpel. Punkt. Wie kommt das Wasser zur Rebe? Wie kommen die Nährstoffe aus der Erde zur Rebe? Natürlich durch den Weinstock. Es geht ja gar nicht anders. Es ist ganz natürlich, ganz simpel. Da brauchst du keine 5 Kurse, 7 Schritte, ein Bibelstudium, Theologiestudium, was auch immer. Nein, einfach indem ich in Jesus bleibe, entsteht Frucht. Und wie oft versuchen wir, ich selbst auch, aus uns selbst heraus Frucht zu erzeugen. Aus eigener Kraft und Anstrengung gute Dinge zu tun. Vielleicht auch für Gott, in Gottes Reich Dinge zu tun. Ja, das. Aber es ist wie, als würden wir selbst versuchen, ich tue der Pflanze jetzt mal ein bisschen Gewalt an, als würden wir selbst versuchen, ohne Jesus aus eigener Kraft heraus Frucht zu bringen. Das so raus zu erzwingen, ja. Und ich habe das selber, ich erlebe das immer wieder, aber ich kann mich auch an so eine Situation erinnern. In der Gemeinde, in der ich vorher war, bevor wir nach Nürnberg kamen, war ich Jugendpastor. Und dann kann ich mich an ein Gespräch erinnern mit unserem leitenden Pastor damals, wo ich ihm gegenüber saß und ihm mein Leid geklagt habe. Richtig ausgeheult. Ich sage, ich bin so frustriert über unsere Jugend. Da geht überhaupt nichts. Ja, ich mache und diene und ackere und bete und tue, aber ich sehe so wenig Wachstum, so wenig Bekehrung. Das war so in meinen Kategorien, meine Sichtweise. Und ich war so frustriert. Und er schaut mich an, ganz entspannt, und sagt, Tobi, wer schenkt denn das geistliche Wachstum? Wer macht denn, dass die Leute sich bekehren? Du etwa? Und ich so, ouch. Ja, das war so, es fiel mir so wie Schuppen aus von den Augen. Nein, der Heilige Geist, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er gebraucht mich, aber es ist sein Werk und es war so entspannt für mich. Und ich denke mir, auch wenn ich mein Leben, aber auch unser Leben so angucke, wie oft sind wir so unglaublich geschäftigt und aktiv und beschäftigt und versuchen Dinge zu reißen für Gott, vielleicht auch in einer guten Motivation, aber aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung. Und Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ihr könnt nichts tun. Ja, vielleicht kommt da irgendwie auch was Gutes bei raus, aber es ist nicht die Frucht, die geistgewirkt ist, die gottgewirkt ist, nicht Frucht, die Bestand hat für die Ewigkeit, die dauerhaft ist. Es sind eigene Werke und es überfordert uns letztendlich, es macht uns müde, frustriert, es belastet uns und es ist oftmals auch aus einer falschen Motivation heraus. Wir wollen selber gut dastehen. Ja, es ist oft selbstzentriert und selbstverherrlichend. Hey, bei Gott geht's nicht um unsere Leistung. Anders als in der Welt, in unserer Gesellschaft, da, ja, wo wenn du große Erfolge aufweist, da wird dir applaudiert und auf die Schulter geklopft, du klopfst dir selber auf die Schulter. Aber bei göttlicher Frucht bekommt Gott das Lob und die Ehre. Und in Gottes Reich ist genau umgedreht. Wir tun nicht Dinge für Gott, sondern Gott tut Dinge durch uns. Wir tun nicht Dinge für Gott, sondern Gott tut Dinge durch uns durch. Und ich finde dieses Beispiel vom Weinstock, es gibt nichts Besseres, als was das so verdeutlichen kann. Nicht aus uns selbst heraus, sondern mit Jesus verbunden. Das ist der Titel dieser Predigt, mit Jesus verbunden. Und nicht nur so 10 Minuten am Tag. Nicht nur so 2 Stunden in der Woche mal sonntags Gottesdienst, so verbunden, ja, so geistliche Gefühle pflegen. Nein, diese Rebe, die muss dauerhaft dran sein. 24 Stunden, 7 Tage. Das bedeutet Beziehung, in Beziehung zu leben. Jesus möchte, dass wir in Beziehung zu ihm leben, Tag und Nacht, dass wir unseren Gedanken, unseren Gebeten, dass wir im Gespräch mit ihm sind, in seinem Wort, einfach an ihm dran sind. Und dann braucht dieser Prozess Zeit. Es passiert nicht auf Knopfdruck, dass Frucht entsteht. Es passiert nicht über Nacht. Ja, manche Frucht, habe ich mir sagen lassen, die wächst erst nach Jahren. Aber sei dir sicher, die Frucht wird kommen. So wie das Amen in der Kirche. Die Frucht, weil es so natürlich ist, sie kommt. Und wir lesen das in der Bibel, auch Psalm 1. Hey, es gibt so ein schönes altes Lobpreislied. Weiß nicht, wer das kennt. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Kennt das jemand? Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Könnt ihr ewig weiter singen. Kennt das irgendjemand? Ja, doch ein paar Leute da. Okay, es ist wirklich ein altes Lied. Aber ich lieb's, es fällt mir ins Herz, auch wenn ich dieses Bild sehe. Und es ist so wahr. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die Frucht wird kommen. Die wird nicht überall gleichzeitig kommen. Die wird vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt kommen als bei deinem Nebensitzer, als bei deinem Partner, als bei deinen Freunden. Und das ist völlig normal, weil wir sind unterschiedlich. Und so kommt die Frucht an unterschiedlichen Zeitpunkten. So ist die Frucht, die sieht auch unterschiedlich aus. Ja, so aus so einer Traube, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, die zu Erzeugnissen weiterzuentwickeln. Du kannst sie in Rohform essen, schmeckt gut, aber du kannst Saft daraus machen, Wein daraus machen, Rosinen und vieles mehr. Und genauso sieht die Frucht von dir anders aus als von deinem Nebensitzer. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Begabungen, Dienstschwerpunkte. Und das ist völlig okay und gewollt so von Gott. Vergleich deine Frucht nicht mit der eines anderen. Also, es braucht die Beziehung zu Jesus, an ihm dran sein, verwurzelt in ihm sein. Verwurzelt finde ich auch so einen schönen Begriff, verwurzelt sein in ihm. Es braucht Geduld, es braucht Vertrauen in sein Wirken, in seine Kraft. Nicht in mich, in seine Kraft. Es braucht Abhängigkeit von ihm. Dieses Bild drückt so stark unsere Abhängigkeit aus von Gott. Und der Fokus auf ihn, hey, wir dienen ihm. Und dann hat dieses Bild aber auch eine Kehrseite. Jesus gibt eine eindeutige Warnung auch. Er sagt, hey, das ist nicht alles nur wunderschön, sondern es gibt 2 Reben, 2 Arten von Reben, die mag ich gar nicht, sagt Jesus. Nicht nur eine, sondern 2. Das erste ist, Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Das ist ein drastisches Bild, deutliche Worte, sehr klar, unmissverständlich. Hey, und das sind Christen, die keine Beziehung zu Jesus haben, keine echte lebendige Beziehung oder nicht mehr haben, die vielleicht das mal hatten, aber weggelaufen sind. Und ohne Jesus sind wir geistlich tot, sagt er. Getrennt von mir, nicht an mir dran. Wer nicht in mir bleibt, ist geistlich tot. Und du kannst auch deine Rettung irgendwann verlieren, wenn du deine Beziehung zu Jesus dauerhaft und auf lange Zeit nicht pflegst. Vielleicht auch Scheinchristen, Christen, die nach außen fromme Worte sagen, fromme Werke, gute Dinge tun, aber innen leblos sind, scheinheilig sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Über wen sagt er das? Über die falschen Propheten. Ja, sie tragen falsche Frucht. Sie sind scheinheilig, sie sind innen leer, sie haben eine falsche Motivation oder noch schlimmer, in diesem Fall, wo Jesus das sagt, die falschen Propheten sind wie Wölfe im Schafspelz. Und das ist die erste Art von Reben, die Jesus nicht mag. Reben, die nicht in ihm bleiben wollen. Aber es gibt eine zweite Art und das sind Reben, die ohne Frucht bleiben. Wo keine Frucht dran ist. Vers 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Es gibt eine weitere Voraussetzung, damit Frucht entsteht. Neben dem bleiben, ich muss das auch wollen. Ich muss auch bereit dazu sein. Und das Fehlen der Frucht ist nicht einfach eine Tatsache, für die die Rebe nichts kann. Wir gehen mal ein bisschen rein in den griechischen Grundtext, die griechische Sprache, in der das Neue Testament geschrieben worden ist. Da gibt es verschiedene Worte für das Wort nicht, dieses Verneinungswort nicht. Und an dieser Stelle ist ein Wort gebraucht, was einen verneinenden Willen andeutet. Man könnte besser übersetzen, jede Rebe, die nicht Frucht tragen will oder die nicht Frucht tragen mag. Und das sind so, damit glaube ich, meint Jesus eine Haltung, die sich nur um mich dreht. Ich bin zwar mit ihm verbunden, ich habe Beziehung, ich empfange auch seinen geistlichen Segen und Gutes von ihm, aber ich bin nicht bereit, es weiterzugeben. Ich will es nur für mich behalten. So die klassische Konsumhaltung. Ja, ich bin nicht bereit, anderen von meinem geistlichen Leben etwas zu teilen. Und da muss ich mich als Tobi auch immer wieder hinterfragen. Du musst dich hinterfragen. Ich möchte dich echt ermahnen und aufrufen, dass du dich hinterfragst, wo hast du Konsumhaltung in deinem Leben? Vielleicht auch die Segnung, die du erfährst durch die Gemeinde, durch Church, durch andere Leute in deinem Umfeld, Christen. Aber du bist nicht bereit, selber dich auch gebrauchen zu lassen und Frucht zu tragen. Ich glaube, für manche Leute bei uns in der Church ist es überfällig, in ein Dreamteam zu kommen und zu dienen. Ja, du bist schon seit Jahren dabei oder schon seit Jahren Christ. Du hast auch schon Erfahrung und du hast was zu geben und es ist dran zu kommen. Ja, oder Next Steps zu besuchen. Damit geht's los. Lass uns gemeinsam rausfinden, hey, wo ist dein Potenzial? Was hat Gott gegeben an Begabung, an Persönlichkeit, an Berufung? Lass uns es entdecken und fang an. Ich ermutige dich, frage Jesus ganz ehrlich in dieser Woche, Jesus, wo möchtest du mich gebrauchen? Wo soll ich Frucht tragen? Du musst es nicht aus dir selbst tun, du musst nur in ihm bleiben, aber du musst bereit dafür sein. Aber nicht nur innerhalb von Gemeinde, ja, unser Einflussbereich ist ja viel größer, Reich Gottes ist ja viel größer als nur Church, außerhalb, ja, das ist ja viel größer als unsere Kirchenfamilie, sondern überall dort, wo wir gesetzt sind. Dein Umfeld ist dein Missionsfeld, ist dein Segensfeld, ist dort, wo du Licht und Salz bist, Erlangen, Ansbach, Nürnberg, okay? Und wir brauchen diese Bereitschaft zu sagen, hey Gott, gebrauche mich. Manche können vielleicht aus verschiedenen Gründen gar nicht in der Gemeinde dienen, aber du kannst außerhalb. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten. Frage Gott. Oder ich bin nicht bereit, mich verändern zu lassen. Ich bin nicht bereit, dass Geistesfrucht entsteht, dass Charakterfrucht, dass Gott Dinge anspricht in meinem Leben. Das ist mit Reinigung gemeint, da sage ich gleich noch mehr dazu. Und ich fasse mal zusammen bis hierhin. Erste geistliche Wahrheit. Deine göttliche Bestimmung ist es, Frucht zu tragen. Zweite Wahrheit, Frucht entsteht ganz natürlich, wenn ich mit Jesus verbunden bleibe. Und jetzt die Frage, die ich mir stelle, hey Jesus, wie bleibe ich denn mit dir verbunden? Wie sieht es denn ganz konkret und praktisch aus? Was meinst du denn damit? Und Jesus erklärt das im weiteren Verlauf dieses Gesprächs, Kapitel 15, Johannes 15, Vers 9 bis 12. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Bleibt in meiner Liebe, sagt er. Das dritte Prinzip, was ich so formuliert habe, in Jesus bleiben, bedeutet in seiner Liebe zu bleiben und einander zu lieben. In Jesus zu bleiben bedeutet, in seiner Liebe zu bleiben und einander zu lieben. Liebe ist das zentrale Motiv in der Bibel und auch in der Abschiedsrede Jesu. Er greift es immer wieder auf, sagt immer wieder, liebt einander. Es zieht sich durch alle 5 Kapitel hindurch. Liebe ist so wie der Saft, der aus dem Boden durch den Weinstock hin zu den Reben fließt und der letztendlich die Traube, die Frucht hervorbringt. Und die Reihenfolge ist ganz wichtig. Jesus sagt, so wie mich der Vater geliebt hat. Der Vater ist der Ursprung der Liebe. Er ist der Liebesgeber. Von ihm kommt alle Liebe her. Durch mich, Jesus, durch den Weinstock, fließt sie hin zu euch, zu den Reben. Und dadurch entsteht reiche Frucht. Und das ist, Liebe ist wie der Motor, die Motivation, so die Haltung, die hinter allem steht. Und dann fragt man sich, hey, wie bleibe ich denn in der Liebe Jesu? Und Jesus sagt, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie auch ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nun, wie bleibe ich in der Liebe Jesu? Indem ich seine Gebote halte. Hat was mit Gehorsam zu tun. Indem ich frage, Gott, was möchtest du von mir? Was soll ich tun? Was ist dein Anliegen? Einfach seine Gebote. Und was sind seine Gebote? Vers 12, liebt einander. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Also, die Gebote Jesu sind nicht schwierig, sie sind auch, es gibt viele, aber sie lassen sich alle in diesem einen zusammenfassen. Liebt einander. Liebt einander. Einheit in der Gemeinde, Einheit unter Christen, auch im nicht nur in der Ekklesia, sondern Einheit als im Leib Christi generell. Ja, Liebe untereinander und in den verschiedenen Konfessionen, Denominationen, wo es so oft Grabenkämpfe gibt und so viele Spannungen gibt. Hey, Jesus sagt, liebt einander, an der Liebe, an der Einheit wird die Welt euch erkennen. Aber auch darüber hinaus, auch Menschen, die nicht Teil von seiner Familie sind, die nicht an ihn glauben, Nächstenliebe weitergeben. Liebe soll durch uns durchfließen. Liebe ist nicht einfach nur ein emotionales, schönes Gefühl, so was Mulmiges, wo ich sagen kann, wow, ich bin geliebt, ich fühle das so sehr. Nein, Liebe, sagt Jesus, ist ein Verb. Es ist ein Tunwort. Es drückt sich aus in Taten der Liebe. In Jesus bleiben bedeutet, in seiner Liebe zu bleiben und einander zu lieben. Ich empfange und ich gebe weiter. Ich empfange und ich gebe weiter. Ganz natürlich, dieser Fluss klingt easy, oder? Und trotzdem spricht Jesus eine Mahnung aus. Warum? Weil seine Liebe und die Liebe Gottes, die ist so anders als unsere Liebe. Nichts ist von Natur aus uns so fremd wie die wirkliche Liebe, die in Jesus offenbar geworden ist. Sie trägt das absolute Nein gegen alles Finstere, alles Böse, alles Sündige in sich. Und sie will uns reinigen. Sie will mich reinigen. Sie geht ständig gegen mein Ego an. Sie spricht und überführt mich, weil sie mich so sehr liebt. Ja, Liebe freut sich an der Wahrheit, steht in 1. Korinther 13. In der Liebe Jesu zu bleiben, das fordert unsere ständige Selbstverleugnung, unsere Hingabe an ihn, der uns liebt. Und das ist mit dem Reinigungsprozess gemeint aus Vers 2. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Auch in der Natur müssen Pflanzen und Triebe zurückgeschnitten werden, damit die Pflanze weiter reifen, weiter wachsen kann, sich ausbreiten kann. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann darin, aber ich habe gelernt. Ich habe Leute in meiner Umgebung, meine Schwiegereltern, meine Nachbarn, die kennen sich aus. Und übrigens, die Pflanze ist zum Verschenken. Also ne, die werde ich nicht anpflanzen. Komm einfach nach dem Gottesdienst zu mir, die bekommt sie. Schon gesehen hier vorne, okay. Jetzt, bei so einem Weinstock kann es sein, Trauben, dass sie so schwer sind und so viele Trauben, dass die am Boden liegen. Und der Weingärtner, der geht dann manchmal durch seinen Weinstock, durch seinen Weingarten, hebt diese Trauben auf und reinigt sie mit Wasser, damit sie zur vollen, zur perfekten Reife gelangen können. Und genauso bei uns, hey, manchmal tut es weh, wenn Gott uns reinigt, wenn er uns den göttlichen Spiegel vorhält und sagt, hey, darf ich mal Dinge in deinem Leben ansprechen? Darf ich dich mal auf ein paar Dinge hinweisen? Ja, es gibt ein paar Dinge in deinem Leben, ein paar Verhaltensweisen, die solltest du ablegen. Es gibt ein paar Gewohnheiten in deinem Leben, ein paar Aktivitäten, da solltest du aufhören damit. Es gibt ein paar Beziehungen. Ja, wo sind Beziehungen in deinem Leben, die ungesund sind, wo du einen Cut machen solltest, weil sie dir nicht gut tun? Hey, es ist notwendig, es dient zu unserem Besten. Es ist aus Liebe heraus. Seine Liebe erzieht uns, seine Güte erzieht uns, sagt das Wort Gottes. Und manchmal tut er es nicht direkt, sondern er tut es durch andere Menschen. Er tut es durch Christen, die uns lieben, ja, denen wir wichtig sind, die das Beste für uns wollen. Durch Freunde von dir, durch Familie, durch Kleingruppe, Leute in deiner Kleingruppe. Wir sagen in der Church, Feedback ist unser Freund. Feedback ist nicht mein Feind, Feedback ist unser Freund. Und deswegen ist es so wichtig, dass du solche Beziehungen hast in deinem Leben. Menschen, die reinsprechen dürfen, die die Wahrheit sagen dürfen, die es gut mit dir meinen, denen du zuhörst, wo du das annehmen kannst. Ja, Kleingruppe ist so wichtig. Nicht nur in Erlangen, in Ansbach, auch in Nürnberg. Und Gott tut es nicht nur durch Menschen, er tut es auch durch sein Wort. Vers 3, ihr seid schon rein, sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Wenn Gottes Worte, Jesu Worte in uns bleiben, dann reinigt uns das von innen. Es macht uns neu, es prägt unser Denken, es prägt unsere Gefühle, es prägt unsere Motive, es prägt unser gesamtes Mindset, unsere Weltanschauung. Ja? Das Wort Gottes, sagt die Bibel, es trennt, es ist so scharf, es trennt Wahrheit von Lüge. Es bringt unsere innersten Motive ans Licht und verändert uns und reinigt uns. Und deswegen ist es so notwendig, das Wort Gottes zu lesen, zu kennen, ja, auswendig zu lernen, vielleicht wirklich darüber zu beten, zu meditieren, im Wort Gottes zu leben. Ich komme auf die Zielgerade. Was passiert, wenn wir so ein Leben führen, so wie Jesus das gelehrt hat, in diesem Bild gesprochen? Hey, ich fasse nochmal zusammen, was das bedeutet. Erstens, deine göttliche Bestimmung ist es, Frucht zu tragen. Zweitens, Frucht entsteht ganz natürlich, wenn ich mit Jesus verbunden bleibe. Und drittens, in Jesus zu bleiben bedeutet, in seiner Liebe zu bleiben und einander zu lieben. Was bewirkt so ein Lebensstil? Jesus sagt das, ich bringe es uns mit eigenen Worten. Vers 7 und 8 sagt er, eure Bitten werden erhört werden. Hey, eure Gebete werden erhört werden. Wer wünscht sich nicht, dass seine Gebete erhört werden, oder? Jesus sagt, hey, wenn ihr in mir bleibt, dann wird mein Wille auch in euch sein und ihr werdet beten, was auf meinem Herzen liegt und eure Gebete werden erhört werden. Viele Gebete. Er sagt weiter, es wird reiche Frucht an euch wachsen. Reiche Frucht. Und durch diese Frucht wird Gott verherrlicht. Gott wird die Ehre bekommen, weil Menschen sehen, durch dein Leben passieren Dinge. Das kann nur Gott sein. Es ist unmöglich, dass es aus dir selbst herauskommt, weil ich kenne dich. Du kannst das nicht, aber Gott kann. Und Menschen werden zu Gott schauen, werden an ihn glauben, werden ihn groß machen, ihn ehren. Hey, wir werden Schätze im Himmel sammeln, sagt Jesus an anderer Stelle. Schätze, die Bestand haben, die Ewigkeitswert haben. Und Vers 11 sagt er, ich sag euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Hey, es gibt nichts Schöneres, als Gott zu dienen, als sich von ihm gebrauchen zu lassen. Für mich ist keine Qual zu predigen, es ist eine Freude oder andere Dinge zu tun. Es ist eine Freude, wenn Gott etwas durch mich tut und mich zum Segen werden lässt. Und Jesus sagt das in einer Situation, wo er kurz davor ist, einen grausamen Tod zu sterben und er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass das Kreuz auf ihn wartet, dass er diesen Weg gehen muss. Und trotzdem sagt er, meine Freude möchte ich, dass sie euch erfüllt. Wie paradox ist das, oder? Das bedeutet, hey, seine Freude, sie fließt nicht nur in uns hinein, in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten. Auch dann, wenn es dir nicht gut geht, auch da, wo du in Leid bist, wo Mangel da ist, wo deine Gebete nicht erhört werden, möchte Jesus, dass seine Freude dich erfüllt. Warum konnte er fröhlich sein, sich freuen? Weil er wusste, dieses Kreuz wird so viel Frucht bewirken im Leben von so vielen Menschen. Es ist unbedingt notwendig, dass ich sterbe, damit die Welt zu Gott kommen kann. Ich finde das genial. Ich muss es nicht können. Ich muss es nur wollen. Gott kann und Gott will. Die Frage ist, ob du willst. Und ich möchte gerne jetzt mit uns beten und einfach Gott bitten, dass er das in unser Herz pflanzt und wir sehen, was ist so unser nächster Schritt in dem Ganzen. Weil ich glaube, wir alle können wachsen. Hey Jesus, ich danke dir so, wir danken dir so für dein Wort, danken dir so für dein Vorbild, danken dir, dass wir das lesen dürfen, dass du dieses Bild gebraucht hast vom Weinstock und den Reben, von der Frucht. Es ist so großartig. Danke für deine Liebe zu uns. Bitte hilf uns, das zu verstehen, das anzunehmen, auch deine Bestimmung, die du für uns hast, um Frucht zu tragen. Ich bete echt für jeden in der Ecclesia Church, dass wir Menschen sind, die in dir bleiben, die mit in dir verwurzelt sind, in der Beziehung zu dir gehen und die reiche Frucht bringen. Nicht aus uns heraus. Befreie uns von falschem Leistungsdruck, von falscher Werksgerechtigkeit oder was auch immer. Jesus, ich bete, dass du uns überführst, dass du uns frei machst, dass du uns entspannt sein lässt und dass wir ganz auf dich vertrauen können. Dass wir deinem göttlichen Zeitplan vertrauen können. Ich bete, dass du uns vergibst, da wo wir aus falscher Motivation oder aus eigenem Antrieb heraus Dinge für dich getan haben. Jesus, wir beten um deine Gnade und deine Freude, dass sie uns erfüllt. Und ich bitte uns, dass wir in dieser Gebetshaltung bleiben, dass wir die Augen geschlossen haben. Ich möchte noch eine zweite Gruppe ansprechen. Menschen, die hier sind und die noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind. Ja, die im Bild gesprochen noch gar nicht angedockt sind am Weinstock oder nicht mehr angedockt sind, weil du vielleicht eigene Entscheidungen getroffen hast, weil du selber dein Leben in die Hand genommen hast, aber du lebst nicht mehr in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Dich möchte ich herausrufen. Ja, oder auch wenn du sagst, ich habe das noch nie gemacht. Aber ich brauche diese Beziehung. Ich brauche diese Vergebung. Ich brauche dieses Leben. Du kannst heute ein einfaches Gebet sprechen und dein Leben kann komplett neu werden. Du kannst Jesus annehmen als deinen Herrn und Erlöser, kannst sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich brauche deine Gnade, bitte mach mich neu, sei der Herr meines Lebens. Und Jesus kommt in dein Leben. So viele von uns haben das schon erlebt. Ich möchte mit uns beten und ich möchte ein Gebet vorsprechen, du kannst dann einfach nachsprechen. Und während alle Augen geschlossen sind, wer ist da, der heute sein Leben Jesus geben möchte? Einfach da, wo du bist, streck mal deine Hand nach oben. Einfach zum Zeichen, dass ich sehe, mit wem ich beten kann. Danke hier vorne. Danke. Wer ist noch da, der sagt, Jesus, ich brauche dich da hinten, danke. Okay, lass uns beten. Und Church, betet mit mir mit, betet laut mit, folgt mir im Gebet, sprecht mir nach. Herr Jesus, danke für deine Liebe zu mir. Danke, dass du mir ein neues Leben gegeben hast. Lass uns ruhig laut beten. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Heute nehme ich deine Gnade für mich an. Bitte vergib mir und mach mich neu. Ich will dir gehören. Bitte leite mich. Amen.